diese israelische Regierung, die glaubt an einen militärischen Sieg. Und natürlich haben sie es geschafft, diese Organisation zu schwächen, die Hisbollah und die Hamas, aber zu einem immensen Preis. Und dieser Preis ist das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und im Libanon.
Es gibt ja auch die grüne Kernwählerschaft, denen einfach Klima- und Umweltpolitik total wichtig ist. Und bei denen sieht man, dass die Klimapolitik immer noch total wichtig finden und super besorgt sind. Aber dass bei denen der Glaube daran, dass die Grünen als Partei das politisch umsetzen können, total schwindet.
Das ist genau das, was die demokratischen Parteien und die rechtsextreme AfD unterscheidet. Sie kennen die Plattform viel besser und produzieren die Inhalte viel passgenauer und treffsicherer für diese Plattform. Und das ist eben ein extrem hoher Wettbewerbsnachteil.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen. Hier und heute hört ihr den Podcast zum Blätterheft vom November. Mein Name ist Karin Gothe und mit mir in unserem kleinen Podcast-Studio sitzt die Blätterredakteure Tessa Penzel und Steffen Vogel. Hallo Tessa, hallo Steffen.
Hi, freut mich.
Hallo, grüß dich.
Ja, gleich geht's los und wir drei erzählen euch, welche Artikel aus dem Novemberheft uns besonders gut gefallen haben. Und dann gibt es drei Interviews auch nochmal mit Artikeln aus dem Heft. Und zwar mit folgenden Themen. Der Nahost-Experte René Wildangel spricht über die Eskalation des Gazakriegs und ob ein Waffenstillstand überhaupt noch möglich ist. Trotz der aktuellen Schwäche von Hamas und Hisbollah geht Wildangel davon aus, dass der Krieg nur durch Druck aus den USA beendet werden kann. Dann haben wir noch zwei Gespräche zur Innenpolitik.
Inken Beermann und Valentin Issen diskutieren über die Krise der Grünen.
Sie fordern angesichts der jüngsten Wahlniederlagen, dass die Partei sich wieder auf ihre ureigenen linken und ökologischen Werte besinnen soll, statt sich taktisch der sogenannten politischen Mitte anzudienen. Im dritten Gespräch geht es um Politik und soziale Medien. Der TikTok-Forscher Özgür Özvatan sagt, es sei gefährlich, wenn sich die demokratischen Parteien da raushalten, denn auf diese Weise überlassen sie der AfD das Feld. Das waren die drei Gespräche, die ihr gleich hören könnt. Und jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, welche Artikel ihr mitgebracht habt als Lesetipps.
Ich kann anfangen. Ich möchte heute den Text von Reinhard Loske empfehlen. Der hat den Titel »Biologische Vielfalt als Menschheitsfrage« und er zeigt darin auf, warum Artenschutz kein weiches Wohlfühlthema ist. Den Eindruck kann man ja bekommen, wenn man sich den öffentlichen Diskurs anguckt, in dem auch wirklich viele PolitikerInnen sich verächtlich über Naturschutzmaßnahmen äußern und ja richtig dagegen agitieren eigentlich und es so als Luxusproblem darstellen.
Das sind die berühmten Kröten, die dann irgendwo Bauprojekten im Weg stehen.
Genau, Beispiel. Ja, der Naturschutz, der alles behindert und uns lahmlegt in gewisser Weise. Aber das ist Unsinn, weil es geht da um unsere Existenzgrundlage und wenn wir die weiter zerstören, dann müssen wir uns auch ums Wirtschaften keine Gedanken mehr machen. Denn es ist oft so, dass eben ja vermeintlich wichtigere Ziele und Interessen dann Vorrang bekommen. Und das sind meistens ökonomische Interessen. Und da setzt Loske an und macht eben ganz deutlich, ja, wo da die Widersprüchlichkeit liegt und dass wir den Erhalt der Biodiversität zur obersten Priorität machen müssen. Und er macht da auch Vorschläge, wie das gelingen kann. Und ich fand diesen Text einfach total wichtig und ja, er regt zum Nachdenken an und ist meine Leseempfehlung für dieses Heft.
Danke, Tessa. Steffen?
Ja, ich habe was ganz anderes. Mein Favorit lautet »Vom KZ zum Luxushotel« von Olga Bubich. Krasser Titel, aber es ist auch eine krasse Realität, weil Olga Bubich hat sich angeschaut, wie Erinnerungs- und Gedenkorte in Europa heute gepflegt werden oder eben nicht. Und vor allen Dingen Letzteres macht sie in dem Artikel sehr stark. Sie zeigt nämlich, dass Orte von Massenhinrichtungen, ehemalige Konzentrationslager aus mangelnden finanziellen Möglichkeiten, teilweise auch einfach aus kommerziellen Erwägungen, teilweise aus Vernachlässigung, völlig ihrer ursprünglichen Funktion beraubt werden. Und eines ihrer Beispiele ist ein ehemaliges italienisches Konzentrationslager im heutigen Montenegro, das jetzt eben tatsächlich zu einem Fünf-Sterne-Resort umgebaut worden ist.
Und da wird überhaupt nicht dran erinnert an die Geschichte?
Da wird gar nicht dran erinnert, genau. Das wird im Gegenteil verschwiegen. Sie zeigt aber auch, dass selbst die Besichtigung des Konzentrationslagers Auschwitz mittlerweile eingebettet ist in ein touristisches Setting, wo Auschwitz nur noch ein Teil einer im Grunde touristischen Unterhaltungserfahrung ist und sie kann auch zeigen, dass das von vielen Leuten, die das besuchen, auch genauso wahrgenommen wird, als ein Teil der Bucketlist, die man so braucht, um wenn man in Polen gewesen ist. Bubi fragt sich dann eben, was macht das mit uns, wenn die Zeitzeugen ja größtenteils gestorben sind mittlerweile, wenn die Erinnerung nur noch an Orte gebunden ist, aber eben wenn diese Orte nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie eben kommerzialisiert und im Grunde regelrecht entweiht worden sind. Ein sehr spannender Text.
Danke, Steffen. Jetzt habe ich nochmal einen dritten, der auch nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Ich möchte euch den Text von Timothy Snyder empfehlen. Er heißt »Wir gegen die Welt, was Putins Russland und die USA Donald Trumps gemeinsam haben«. In Snyders Text, das ist ja ein US-amerikanischer Historiker, der in Yale lehrt, in seinem Text geht es um den Freiheitsbegriff. Er plädiert dafür, dass wir Freiheit nicht nur als Abwesenheit von Schranken oder Beschränkungen begreifen sollen, also negativ, sondern vielmehr die positive Vision von Freiheit wiederbeleben sollten. Und mit Blick auf die Ukraine heißt das, dass die Menschen also nicht nur dafür kämpfen, frei von russischer Besatzung zu sein, sondern auch für eine positive Vision ihrer Freiheit, also selbstbestimmt zu leben. Und er sagt auch, dass wir Freiheit viel zu häufig für Sicherheit opfern und dass darin die Wurzel für autoritäres Denken liegt, was man sehr gut in Trumps Amerika zum Beispiel jetzt sehen kann. Und das ist natürlich hochaktueller Text. Und heute, wo wir den Podcast aufnehmen, stehen die Wahlen in den USA ja noch bevor. Da haben wir, glaube ich, noch mehr zu USA im Heft.
Ja, unser Kollege Ferdinand hat einen Kommentar geschrieben mit Blick auf die Wahl. Das ist direkt der erste im Heft. Und dann haben wir auch noch eine weitere Analyse von Steven Lewitsky und Daniel Ziblatt im Heft. Da geht es um das Wahlsystem und welche Auswirkungen die Struktur dieses Systems auf die Ergebnisse der Wahl hat. Also sie beschreiben, wie da eine Minderheitenherrschaft, so nennen sie das, zustande kommen kann. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Text mit Blick auf die anstehende Wahl.
Werdet ihr wach bleiben am Wahltag?
Ja, ich bin noch unsicher, ob ich wach bleibe. Mal gucken, ob wir hier ein Redaktionsviewing machen oder nicht. Keine Ahnung.
Ich habe ein kleines Kind, ich muss leider früh schlafen gehen und werde dann morgens hoffentlich mit einer guten Nachricht aufwachen. Und wenn nicht, naja.
Tja, das bleibt jedenfalls spannend. Die Artikel übrigens dazu, wenn ihr den dann nochmal nachlesen wollt, die könnt ihr natürlich auch online lesen und mit einem Abo natürlich.
Wir haben gerade jetzt unser Weihnachtsabo. Die genauen Konditionen kennt Tessa.
Ja, mit dem Weihnachtsabo bekommt ihr ein Print- und ein Online-Abo. Dazu gibt's unseren neuen Reader, den wir hier auch schon mal besprochen haben im Podcast. Und dann noch das Blätterarchiv, auf dem alle Texte der letzten fast 70 Jahre versammelt sind. Also sehr viel Lesematerial. Genau, und das alles gibt's im Bundle für 99 Euro. Das ist jetzt der Aktionspreis zur Weihnachtszeit, die ja vor der Tür steht.
Super Geschenk.
Wahnsinn, ne? Genau.
Den Link zu dieser Abo-Aktion findet ihr wieder in den Shownotes natürlich. Jetzt geht's erstmal zu den Interviews. Tessa und Steffen, wir hören uns nachher wieder.
Bis später.
Bis später.
Krieg und Leid im Nahen Osten haben seit dem 7. Oktober vor einem Jahr immer größere Ausmaße angenommen. Die israelische Armee führt einen Mehrfrontenkrieg gegen die sogenannte Achse des Widerstands. Sie kämpft im Süden gegen die Hamas, in der Luft gegen den Iran und seit kurzem auch verstärkt im Norden gegen die Hisbollah im Libanon. Es ist ein Kampf gegen eine mindestens dreiköpfige Hydra. Und die große Frage ist, ob und wie dieser Krieg enden kann. Darüber spreche ich jetzt mit dem Nahost-Experten René Wildangel, der für die Blätter über die aktuelle Situation geschrieben hat. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du in die Podcast-Redaktion gekommen bist.
Danke, ich freue mich auch.
Die Vernichtung der Hamas, dieses Kriegsziel, hat der israelische Premier Benjamin Netanyahu vor einem Jahr ausdrücklich erklärt. Seitdem wurde der Gazastreifen verwüstet, tausende unschuldige Zivilisten vertrieben und getötet. Seitdem hat Israel aber auch das Tunnelsystem und die Infrastruktur der Hamas weitgehend zerstört. Und jetzt kam die Nachricht, dass der Hamas-Chef Yahya Sinwar getötet wurde. Er war der Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober. Sein Tod könnte den Weg für neue Verhandlungen ebnen. Wie wahrscheinlich, René, ist es, dass der Gaza-Krieg nun endet?
Ja, das ist die ganz große Hoffnung. Das hat auch Joe Biden nochmal gesagt, dass es eine Hoffnung sein könnte, den Krieg zu beenden. Besonders hoffen das natürlich die Angehörigen der Geiseln, die immer noch im Gazastreifen gefangen sind, die schon viel zu lange auf die Rückkehr ihrer Liebsten warten. Man könnte jetzt meinen, da gibt es vielleicht Genugtuung oder Freude, aber die meisten haben doch eher gesagt, dieser Krieg ist erst dann zu Ende, wenn unsere Geiseln zurück sind. Und Netanyahu hat in seiner ersten Reaktion in der Ansprache gesagt, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Es könnte der Beginn des Ende dieses Krieges sein, aber viele gehen leider davon aus, dass Netanyahu selbst gar nicht unbedingt das Ziel hat, das Interesse hat, den Krieg jetzt frühzeitig zu beenden. Dann würden die ganzen Fragen, die nach dem 7. Oktober an ihn gerichtet wurden, das ganze Versagen, auch in der Verhinderung dieses Angriffs hochkommen. Seine ganze Regierung müsste also abtreten. Die Proteste sind ja massiv in Israel. Und wir haben eigentlich keinen israelischen Exitplan. Wir haben eine Regierung, die sagt, wir wollen Gaza dauerhaft besetzen. Wir wollen für die Sicherheit selber sorgen. Das ist immer wieder von verschiedenen Kabinettsmitgliedern von Netanyahu so vorgebracht worden. Und deshalb sind viele Menschen jetzt doch sehr skeptisch, dass es zu so einem Deal kommt, dass es zu einem Ende des Krieges kommt, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, der dann in einen Frieden übersetzt werden könnte.
Verhandelt wird ja schon ziemlich lange immer wieder. Was ist denn der Hauptpunkt oder was sind die Knackpunkte, an denen das eigentlich immer wieder scheitert?
Gesprochen wird schon seit vielen, vielen Monaten. Und der amerikanische Präsident und auch die Europäer haben versucht, Netanyahu auch zu drängen. Zum Beispiel war eine große Frage die Kontrolle der Grenze zu Ägypten, ob man die aufgibt, ob man humanitäre Hilfe im großen Stil zulässt. Und der nächste Schritt wäre dann auch eine politische Lösung, dass dann israelische Truppen sich langsam zurückziehen, dass es möglicherweise eine internationale Lösung gibt. Im allerletzten Schritt, dass ja dann auch der Weg in Richtung eines palästinensischen Staates, einer palästinensischen Autorität, die auch wieder nach Gaza zurückkehrt, dass das auf den Tisch kommt. Und das will diese Regierung absolut nicht. Das ist absolut nicht das, was Netanyahu will. Das sagt er sehr deutlich. Seine Koalitionspartner, die zum Teil noch deutlich rechts von ihm stehen, schon gar nicht. Und deswegen leider diese große Skepsis. Also geredet hat man. Es gibt Druck in Israel. Es gibt die Menschen, die auf der Straße sind, die so einen Austausch sehen wollen. Die wollen, dass diese immer noch um die 100 Menschen zurückkehren. Aber es ist bisher nicht passiert und deswegen leider große Skepsis, dass es jetzt passiert. Die Chance könnte es sein und es muss jetzt Druck erfolgen, auch auf diese Regierung, dass es dazu kommt, auch internationaler Druck.
Ein Plan, einen wirklichen Plan scheint es da nicht zu geben oder zumindest weiß man noch wenig darüber, wie es politisch dann weitergehen könnte. Aber militärisch ist ja schon recht klar erkennbar, dass Netanyahu einfach weitermachen will. Also an der Nordfront hat er ja vor kurzem die Bodenoffensive begonnen mit seiner Armee. Die Hisbollah ist auch wild entschlossen, weiter zu kämpfen und den Kampf sogar noch zu verschärfen, hat sie jetzt angekündigt, obwohl sie ja eigentlich auch als geschwächt gilt. Auch ihr langjähriger Anführer Hassan Nasrallah wurde vor kurzem getötet.
Glaubt die israelische Regierung wirklich, dass sie den Konflikt langfristig militärisch lösen kann?
Im Moment sehen wir ja nur eigentlich diesen militärischen Weg. Und das ist der israelische Glaube, wir können unsere Feinde so schwächen, die Hamas, die Hisbollah, man hat ja nicht nur ihre sozusagen obersten Führer mit Ismail Haniyeh, den man im Iran getötet hat, und jetzt Sinwar und Nasrallah, sondern auch noch zahlreiche andere Kommandeure ausgeschaltet. Und das hat Netanyahu auch nochmal, er sagte eigentlich in jeder Rede, dass man hier auf dem richtigen Weg ist. Und der Glaube ist, man kann diese Feinde so stark schwächen, dass man dann aus dieser Stärke heraus die Sicherheit der eigenen Bürger kontrollieren kann. Und da ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter. Und das lehrt ja auch die Erfahrung. Solche rein militärischen Lösungen, die sind nicht tragfähig. Man braucht dann eine Übersetzung in einen politischen Frieden, in eine politische Lösung. Diese israelische Regierung, die glaubt an einen militärischen Sieg. Und natürlich haben sie es geschafft, diese Organisation zu schwächen, die Hisbollah und die Hamas, aber zu einem immensen Preis. Und dieser Preis ist das Leid der Zivilbevölkerung, was wir sehen im Gazastreifen und was wir jetzt auch aktuell sehen im Libanon. Im Gazastreifen ist im Prinzip die gesamte Bevölkerung vertrieben. Das sind fast 2 Millionen Menschen, die nicht mehr in ihren Häusern leben können, die in Zelten leben. Jetzt kommt der Winter, die nicht ausreichend humanitär versorgt sind. Gaza ist zerstört. Das ist eigentlich das Fatale. Man hat nicht nur die Infrastruktur der Hamas zerstört, wo man sagen könnte, ja, das bringt vielleicht Gewinn langfristig für die Sicherheit, weil die Hamas nicht mehr angreifen kann. Man hat auch die zivilen Strukturen zerstört. Man hat die Wasserinfrastruktur zerstört. Man hat die Häuser im Gazastreifen zerstört, die Elektrizität, alles, was man für ein ziviles Leben braucht. Und man kann sagen, der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche und es wird nicht Jahre, es wird Jahrzehnte brauchen, bis man ihn wieder auf ein normales, humanitäres und ziviles Niveau bringt. Und das ist ein riesiges Sicherheitsproblem, auch für Israel, weil solche Situationen sind mittel- und langfristig natürlich auch dafür gemacht, dass sie Radikalität wieder fördern. Und leider gehen wir im Libanon jetzt auch in eine Richtung, wo es zu immer mehr vertriebenen zivilen Opfern kommt und wo diese Perspektive auch aus dem Blick gerät. Und dann sind die ganzen Erfolge, ob man das in Anführungsstrichen setzt oder nicht, gegen die Hezbollah, zumindest die Schwächung dieser Terrororganisation, die wird dann nicht wirklich Früchte tragen.
Netanyahu hat mal erklärt, es sei ja ganz einfach, die Palästinenser sollen sich nur von der Hamas lossagen und die Libanesen müssten die Hezbollah loswerden und dann wäre der Krieg ja auch vorbei.
Was man aber jetzt sehen kann, ist ja tatsächlich, dass die israelischen Angriffe eher zu einer Solidarität führen mit der Hamas oder auch mit der Hezbollah im Libanon. Dabei ist ja gerade im Libanon das Verhältnis zu Hezbollah sehr gespalten.
Grundsätzlich gibt es einen großen Frust und eine große Kritik an dieser Organisation. Also wir haben 2019, da war ich auch selber im Libanon, so eine Revolution wurde das genannt auf Arabisch. Und die Menschen hatten wirklich große Hoffnung, dass sie sich nicht nur von der Hezbollah, sondern von der ganzen alten, verkrusteten politischen Elite. Wir wollen hier eine Demokratie aufbauen oder einen funktionierenden Staat, eine funktionierende Wirtschaft. Und da gab es einen großen Protest, auch gegen die Hezbollah. Und der ist leider unterdrückt worden. Und die Hezbollah hat eine große Rolle auch daran gespielt. Sie hat sich sehr bemüht, dass diese Revolution nicht zum Erfolg führt. Und die Menschen waren sehr frustriert. Und die haben das auch der Hezbollah tatsächlich angerechnet. Ich glaube, je länger dieser Konflikt jetzt geht, umso mehr gehen wir wieder in so eine Richtung, dass es eher eine Solidarität gibt, weil die Menschen sich diesen Angriffen ausgesetzt sehen, obwohl sie innenpolitisch eigentlich sehen, die Hezbollah ist keine Option für uns. Sie bringt nichts Gutes, sie bringt nur Konflikte. Aber durch diese bewaffnete Auseinandersetzung fürchte ich, je länger sie geht, geht es nicht in die Richtung, dass man sich hier lossagen möchte, sondern dass man Israel verantwortlich macht für die Zerstörungen, die im Moment begangen werden und für die Bombardierungen.
Also, das ist ja wie so eine Endlosspirale eigentlich. Wie kann man das beenden? Was kann man tun, damit dieses Momentum genutzt wird für eine neue Verhandlung für einen Waffenstillstand?
Ein großes Problem in meinen Augen ist, dass man dieser israelischen Regierung, die eben nur an so einen militärischen Weg glaubt, nie eigentlich rote Linien aufgezeigt hat, sie nie gezwungen hat, gedrängt hat. Und man hat ja Möglichkeiten als Verbündete, wirtschaftliche Möglichkeiten zum Beispiel. Oder wenn wir über Waffenlieferungen reden, Israel ist ja auf die USA da ganz stark angewiesen, da hat man die Chancen versäumt, wirklich hier dieser israelischen Regierung rote Linien aufzuzeigen. Wir haben im März des Jahres schon eine Waffenstillstandsresolution auf der Ebene der VN für den Gazastreifen auf dem Tisch gehabt, ohne Veto. Das heißt, die Amerikaner haben auch gesagt, Waffenstillstand jetzt, das wurde nicht umgesetzt. Und seitdem sehen wir eigentlich eine ständige Eskalation.
Im Grunde ist es eine Schwächung auch der Vereinten Nationen, also internationalen Kräfte, weil man Netanyahu auch denen das Gefühl gibt, naja, ich mache sowieso, was ich will.
Es ist eine völlige Schwächung, eine völlige Abwesenheit, bis zu dem Maße eben, dass wir jetzt gesehen haben, dass die israelische Armee UNO-Truppen angegriffen hat. Und diese, nochmal, ich sage nicht Israel, sondern bewusst diese Regierung, diese rechtsgerichtete Regierung, die definiert ja auch die Vereinten Nationen als völlig irrelevant und sogar als Feind. Also sie haben sogar gesagt, dieser Generalsekretär der Vereinten Nationen, der darf nicht nach Israel einreisen, weil er anti-israelische Positionen vertritt. Das ist eigentlich völlig präzedenzlos, dass ein VN-Mitglied sagt, der Generalsekretär darf hier nicht einreisen. Und das ist natürlich eine große Schwächung. Und wenn man nicht in der Lage ist, dann auch als wichtigste VN-Mitglieder, als USA, Deutschland, Europäische Union, da etwas entgegenzusetzen, dann fürchte ich, schwächt das nicht nur die Voraussetzungen, um hier zu einem Track zu kommen Richtung Waffenstillstand und Frieden, sondern auch die internationale Politik insgesamt und andere Krisen, wo wir die VN dringend brauchen.
Welche Kräfte, denkst du denn, könnten jetzt dieses Momentum, wo die Hamas und die Hezbollah geschwächt sind, vielleicht auch nutzen, um Gespräche anzustoßen, jenseits der Vereinten Nationen, die ja offenbar nicht von allen so anerkannt sind?
Also ich glaube, dass es, auch wenn wir diese anstehenden Präsidentschaftswahlen haben, dass die USA da absolut im Zentrum sind, einfach weil sie der wichtigste Verbündete sind von Israel, der wichtigste wirtschaftliche, strategische, militärische Partner. Und man hat ja immer wieder diese Impulse rhetorisch gehört, dass Biden das Blinken Israel gedrängt haben, dass man auch zur Einhaltung des Völkerrechts aufgerufen hat. Aber letztlich, wenn man das mal etwas bildlich ausdrückt, ist Netanyahu ihnen immer wieder auf der Nase herumgetanzt. Und die derzeitige Wahlkampf Zeit, die macht das sicher nicht einfacher, weil natürlich jeder Schritt auch sofort innenpolitisch instrumentalisiert werden kann von Trump und man hier vielleicht auch möglicherweise Sorge hat, eben solche rote Linien der israelischen Regierung einzuziehen, weil Israel ja auch ein sehr stark polemisch diskutiertes Thema in den USA ist. Aber ich glaube, dass es ohne eine Initiative der USA nicht gehen wird und deswegen müsste sie jetzt auch sehr schnell erfolgen, wenn sie noch von der derzeitigen Administration ausgehen sollte. Und natürlich müssen die Europäer auch ihre Hausaufgaben machen. Auch da sehe ich viel zu viel Rhetorik und zu wenig Aktivität auch auf Ebene der VN. Und arabische Länder haben wir auch einige, die tatsächlich unter Beweis gestellt haben in den letzten Monaten, dass man auch bei einer friedlichen Lösung auf sie zählen könnte. Das hat man zum Beispiel gesehen beim iranischen Angriff auf Israel, wo Jordanien, Saudi-Arabien ja eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt haben. Jordanien und Ägypten natürlich als Länder, die einen langjährigen Friedensvertrag haben mit Israel, aber auch viele andere Länder, die ein Normalisierungsinteresse haben, die am liebsten ganz normal mit Israel mittlerweile handeln und umgehen wollten.
Du hast es ja gerade gesagt, das hat natürlich mit dem Iran ganz stark zu tun. Das ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum. Der große Strippenzieher, Waffenlieferant, politische Impulsgeber im Hintergrund. Wäre nicht auch die Schwäche der Hisbollah und der Hamas eine Möglichkeit für den Iran, sich jetzt so ein bisschen gesichtswahrend zurückzuziehen? Denn da muss ja auch dauernd immer noch Nachschub geliefert werden. Möglicherweise kann der Iran das ja auch gar nicht.
Und da sehe ich eine ganz große aktuell noch Eskalationsgefahr. Also diese regionalen Alliierten der Achse des Widerstands, die sind geschwächt. Aber wenn man die Rede gehört hat von Netanyahu als Antwort auf die Tötung von Sinwar, da hat er auch ganz prominent den Iran erwähnt, ihm gedroht, nochmal gesagt, so, jetzt sind die Verbündeten geschwächt und man kann schon ein bisschen so lesen, dass möglicherweise diese Regierung auch die Chance wittert, auch jetzt hier den Iran zu schwächen. Und wir haben ja einen iranischen Angriff zuletzt nochmal nach der Tötung von Nasrallah gesehen. Die israelische Antwort steht im Prinzip immer noch aus. Auch hier gab es große Diskussionen. Man hat gehört, dass die Amerikaner die Israelis gedrängt haben, zum Beispiel nicht die Ölinfrastruktur anzugreifen, nicht die Nuklearanlagen im Iran, was natürlich zu einer wahnsinnig großen Eskalation führen könnte. Ob sich diese israelische Regierung daran halten würde, ich glaube, so sicher kann man sich nicht sein, weil sie sich an andere rote Linien auch nicht gehalten haben. Was den Iran selbst angeht, könnte ich mir im Moment vorstellen, dass tatsächlich der Iran nicht unbedingt das Interesse hat, weiter zu eskalieren, weil die gegenwärtige iranische Regierung dabei eigentlich nur verlieren kann. Sie ist ja auch in einer innenpolitisch nicht ganz leichten Situation. Es gibt eine große, große Unzufriedenheit im Land. Es gibt eine große wirtschaftliche Krise. Es gibt auch bei diesen Protesten immer wieder Äußerungen, die gesagt haben, warum engagiert ihr euch als iranische Regierung in der ganzen Region? Warum verplempert ihr unser Geld in Syrien? Warum verplempert ihr unser Geld im Libanon? Es gibt so eine Kritik. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass hier im Moment kein großes Interesse an einer weiteren Eskalation da ist. Aber das sind alles natürlich Auslegungen und die sind sehr gefährlich, weil diese Eskalationsebene zwischen Israel und Iran außer Kontrolle geraten kann. Und dann wären wir in einer nochmal völlig neuen Situation, die bei das, was wir in Gaza und im Libanon bisher gesehen haben, wahrscheinlich nochmal stark hinausgehen würde.
Ein bisschen pessimistischer Ausblick, aber bei dem Thema kann man, glaube ich, gar nicht anders als...
Ja, wenn wir jetzt nochmal eine kleine Schleife machen wollen, dann also würde ich schon, um nochmal den Anfang des Gesprächs zurückzukehren, ja, sagen, dass das jetzt eine große Chance ist, weil im Prinzip kann man so sehen, die israelische Regierung, Netanyahu persönlich, hat jetzt seinen großen Erfolg mit der Tötung Sinwars, die kann er so verkaufen, wenn er das will. Und das wäre der Moment, und das haben ja jetzt auch Biden, das haben auch andere gesagt, das wäre der Moment jetzt für einen Waffenstillstand. Nur jetzt muss es tatsächlich, jetzt müssen Taten folgen. Ich glaube, es gibt eine Chance und die Hoffnung wäre, dass die jetzt umgesetzt wird. Und dann gibt es immer noch eine Menge zu tun und dann sieht es immer noch nicht rosig aus in der Situation, aber dann ist zumindest diese große Eskalationsgefahr vielleicht erstmal gebannt.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist hier zu uns in die Podcast-Redaktion.
Danke für die Einladung.
Bis bald. Grün. Grünen stecken nach den letzten Wahlschlappen und dem Rücktritt des Parteivorstands in einer tiefen Krise. Beim Parteitag jetzt im November geht es daher nicht nur um Personalfragen, sondern auch um den künftigen Kurs der Partei. Ob der Richtungsstreit zwischen den Parteilinken und den Ampelfunktionären offen ausbricht oder ob er sogar unbedingt ausbrechen sollte, darüber spreche ich jetzt mit Inken Beermann und Valentin Isen. Sie haben beide mal Soziologie studiert und haben in der November-Ausgabe der Blätter darüber geschrieben, warum die Grünen unbedingt wieder ihr sozial-ökologisches Profil schärfen sollten. Ich freue mich total, dass die beiden jetzt hier sind. Inken und Valentin sind nämlich auch Kollegen. Sie hosten den Podcast Was tun, in dem es um linke Politik und vor allem auch um Ideen zur konkreten Umsetzung geht. Also herzlich willkommen zum Blätter-Podcast.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ihr schreibt sehr engagiert über die Grünen in diesem Artikel. Seid ihr eigentlich bei den Grünen?
Ja, ich selber bin tatsächlich Mitglied bei den Grünen. Ich bin 2018 eingetreten, kurz nachdem Habeck Parteivorsitzender wurde und war da praktisch auch sehr beflügelt von dieser Habeck-Euphorie, könnte man vielleicht sagen. Und mittlerweile bin ich aber eher so ein bisschen zähneknirschend Mitglied. Ich bin recht unglücklich darüber, wie jetzt die Ampeljahre liefen, wie wenig die Grünen umsetzen konnten und fremdele mittlerweile auch so ein bisschen mit meiner eigenen Partei.
Das liest man auch in dem Text ganz deutlich heraus.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin in meinem Studium direkt in die Grüne Jugend eingetreten, bin aber tatsächlich nie den Schritt zum Parteieintritt gegangen. Ich muss auf der anderen Seite schon sagen, dass ich, glaube ich, bei fast allen Wahlen grün gewählt habe und jetzt, glaube ich, zum ersten Mal an dem Punkt war, wo ich mich gefragt habe, vor allem im Rahmen der Migrationspolitik, ob ich das eigentlich noch mittragen kann.
Das wäre jetzt das Thema. Also die Frage, bei welchen Themen ist das jetzt so, wo ihr so Bauchschmerzen bekommt?
Also bei mir ist das ganz persönlich auf jeden Fall einerseits im Bereich sozusagen des Ausbaus der fossilen Infrastruktur, also die Wasserstoffstrategie und der LNG-Ausbau, die mich schon ganz schön starke Fragezeichen denken lassen, ob das eigentlich konsequent genug ist im klimapolitischen Bereich und im menschlichen Bereich, ganz klar in der Asyl- und Migrationspolitik, finde ich einfach, war ich einfach überrascht und enttäuscht, was die Grünen da mitgetragen haben in den GEAS-Beschlüssen und finde, es ist auch so weit von meinem Menschenbild und meinem Wunsch von deutscher Politik entfernt, dass ich mich frage, ob ich das halt noch über meine Wahl auch mittragen kann.
Die Migrationspolitik war auf jeden Fall für mich jetzt im letzten Jahr auch ein schwerer Schlag und da setzen die Grünen gerade Politik um, die Horst Seehofer nicht umsetzen konnte, weil der gesellschaftliche Widerstand noch so groß war. Das ist, würde ich sagen, der Partei eigentlich unwürdig. Aber ich denke auch an Themen wie zum Beispiel die Einschränkung der Klagerechte für Umweltverbände, wenn es darum geht, neue fossile Infrastruktur auszubauen. Also jetzt zum Beispiel die neuen LNG-Terminals. Und dass da gerade die Grüne Partei die Axt anlegt an die Mitbestimmungsrechte und auch die Klagerechte der Umweltbewegung und ihrer Verbände, das, denke ich, ist auch ein harter Schlag. Ich könnte noch einiges anderes nennen, auch dass die Grünen in der Regierung das Schleifen der Sektorziele im Klimagesetz mittragen, aber
Aber gerade im Bereich der Klimapolitik finde ich das auch sehr auffällig. Es ist ja auch gar nicht mehr viel von Klimapolitik die Rede.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich denke, das kann man nicht alleine den Grünen anlasten, sondern da hat sich natürlich auch so ein bisschen die gesamte Gesellschaft und der Diskurs wegbewegt. Das sieht man ja jetzt aktuell auch in den Umfragen, dass neue Themen wichtiger werden angesichts von der Energiekrise, dem Ukraine-Krieg. Gibt es neue Themen und neue Sorgen, die die Leute umtreiben? Und da ist es natürlich auch bitter, dass der gesellschaftliche Rückhalt für Klimapolitik auch einfach ein Stück weit bröckelt.
Obwohl man da, glaube ich, wenn ich da einmal einhake, direkt auch sagen kann, der bröckelt halt vor allem auf einer Seite des gesellschaftlichen Spektrums, nämlich bei denen, die 2021 vielleicht Grüne gewählt haben, weil Klimapolitik sehr präsent und sehr wichtig war. Und die jetzt halt so ein bisschen angesichts des Ukraine-Kriegs, den Valentin gerade genannt hat, und Inflation und angesichts dessen, dass Wirtschaftspolitik wieder so wichtig geworden ist, halt zurück zur Union gehen. Es gibt ja auch die andere Seite des Spektrums, nämlich die klimabewegte Seite, sozusagen wirklich so grüne Kernwählerschaft, denen einfach Klima- und Umweltpolitik total wichtig ist. Und bei denen sieht man vielmehr, dass die Klimapolitik immer noch total wichtig finden und super besorgt sind, aber dass bei denen der Glaube daran, dass die Grünen als Partei das politisch umsetzen können, total schwindet. Das jetzt praktisch die andere Seite ist im Grunde dieser WählerInnen-Koalition, die wir 2019 gesehen haben und auch 2021 noch, die jetzt zerbricht und dass da praktisch beide Seiten
Türmen, die eine Seite halt zurück ins konservative Spektrum, hin zur Union und zur Wirtschaftspolitik und die andere Seite halt so ein bisschen unklar wohin, weil es gibt gerade keine gute Alternative, aber die halt dann vielleicht noch so zähneknirschend Grüne wählen, weil sie eher total desillusioniert sind davon, wie wenig Klimapolitik eigentlich die Grünen in der Ampelregierung umsetzen konnten.
Also ihr schreibt das ja auch ganz schön im Artikel. Ihr sagt, die Grünen sind in einem Kerndilemma. Sie machen es den einen, machen sie es nicht radikal genug und den anderen sind sie zu radikal. Also im Grunde stehen sie so dazwischen. Und dafür steht ja auch Robert Habeck,
der ja ganz offensichtlich auch die politische Mitte jetzt im Blick hat.
Wenn jetzt der Parteitag, also die Delegiertenkonferenz ist, da wird sich das ja auch wahrscheinlich entscheiden, dass er diesen Kurs weiterführt.
Das Problem ist aber so ein bisschen aus unserer Sicht, dass da im Grunde eine Mitte angespielt wird, die man so in der Gesellschaft vermutet. Und wenn man aber analytisch drauf guckt, dann sind die kulturell und politisch in ganz, ganz verschiedene Milieus verortet. Und die anzusprechen und sozusagen Themen zu finden, die die bewegen, das ist total schwierig. Auf der anderen Seite sind es Leute, die man schon aber inhaltlich auch bewegen kann und die man am wenigsten erreicht, dadurch, dass man so weichgewaschene sowohl als auch Botschaften vermittelt. Weil das sind Leute, die wollen wissen, woran sie sind. Die müssen sozusagen identifizieren können, wer für was steht und wen sie dann wählen wollen. Dadurch, dass man sich möglichst schwammig verhält, erreicht man die nicht.
Ich denke, elektoral gibt es auf jeden Fall dieses Dilemma von den einen, den klimabewegten Leuten, sind die Grünen zu angepasst und den konservativen WählerInnen, die vielleicht bei der letzten Wahl überlegt haben, eventuell die Grünen zu wählen, denen sind die Grünen zu radikal. Wenn man sich die Partei aber in ihren Positionen anschaut und auch in der Politik, die sie umsetzt und durchbringt, dann muss man ganz deutlich sagen, die Grünen sind heute so angepasst wie wahrscheinlich noch nie und bekommen gesellschaftlich trotzdem diesen schwarzen Peter zugeschoben, dass sie immer wieder als radikal, als Ökokommunisten verunglimpft werden. Da ist die Partei natürlich in einer schwierigen Position. Aber es gibt eben auch einen Teil, den die Partei selbst verschuldet hat. Und den sehe ich eben vor allem darin, dass man versucht, so krampfhaft an diesem ja immer mehr scheiternden Kurs der Anpassung festzuhalten, in der Hoffnung darauf, dass man an diese glorreichen Zeiten von 2019 anknüpfen kann. Dass man eigentlich verpasst zu sehen, dass es jetzt eine strategische Neuausrichtung braucht und dass die Grünen aktuell mit eben diesem Kurs in die Krise gekommen sind und es jetzt ein Umlenken braucht.
Eine Sache finde ich ja sehr auffällig. Die jungen Leute wählen die Grünen ja nicht mehr. Die sind ja wahrscheinlich doch auch enttäuscht davon, dass die Partei eben nicht klare Kante zeigt.
Von denen sind halt viele, in der letzten Europawahl kann man beobachten, dass viele bei Volt gelandet sind. Also eine Kleinstpartei, die im sonst im Parteienspektrum eigentlich kaum Relevanz hat, die hat unter ErstwählerInnen tatsächlich 8% der Stimmen geholt und die Grünen nur noch 10%. Und die Grünen lagen da sonst oft eher so im 20-30%igen Bereich. Und da kann man halt schon ziemlich klar sehen, dass die Jungen, die ansprechbar sind für diese Klimathemen, dass die einfach frustriert sind auch von der Ampelpolitik und dass denen einfach nicht glauben, dass die Grünen das Problem lösen können, weil es ihnen zu inkonsequent ist im Regierungshandeln. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil das insgesamt heißt, dass diese grünen jungen Stimmen gerade eigentlich verloren gehen, weil die natürlich trotzdem unter der 5%-Hürde landen und dann elektoral gar nicht mehr wirken können.
Als der grüne Jugendvorstand zurückgetreten ist, da gab es ja auch die Idee,
ja, vielleicht gründen wir eine neue Partei, aber vielleicht auch eine Bewegung. Ist das die Lösung?
Die grüne Jugend ist frustriert zurückgetreten und ich denke, auf so einer persönlichen Ebene kann ich denen das auch nicht vorwerfen. Ich kann verstehen, dass nach langen und zähen Ampeljahren, wo sie immer wieder versucht haben, Alternativen aufzuzeigen zu dem Ampelkurs und damit immer wieder gescheitert sind, es so ein bisschen drohte, dass sie zum linken Feigenblatt der Grünen wurden und dass sie das nicht wollten, das kann ich gut verstehen. Gleichzeitig, ja, als weiterhin Parteimitglied erfüllt mich das natürlich auch mit Sorge, wenn ich sehe, dass jetzt die progressiven Leute aus einer Regierungspartei, die eben jetzt gerade auch die Chance hat, konkrete Gesetze mitzugestalten, rausgehen und damit erstmal ja viel weniger auch machtpolitische Anbindung haben. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, dass sie eine neue linke Partei gründen, weil dafür jetzt auch in den letzten Jahren die Parteigründung, die es ja gab, gezeigt haben, dass sich das dann eigentlich eher immer in Richtung von Kleinstparteien und wie Inken gerade schon gesagt hat, auch verlorenen Stimmen bei den entscheidenden Wahlen schnell entwickelt. Ich hoffe eher, dass es vielleicht so eine Hinwendung gibt zur Linkspartei und ein Mitarbeiten am Wiederaufbau einer politischen Kraft links der Grünen. Und wenn das erfolgreich ist, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass dieser Austritt am Ende unterm Strich ein Erfolg für ein linkes Politikprojekt werden könnte, weil wir sehen ja jetzt deutlich aktuell mit dem Abschmieren der Linkspartei, mit dem Stimmentief der Grünen und auch mit der Krise der SPD, dass aktuell sowas wie eine rot-rot-grüne Koalition gar nicht mehr greifbar scheint. Und wenn wir wirklich größere Sprünge wollen in der Regierungspolitik, dann braucht es dafür natürlich auch neue Perspektiven.
Das hört sich jetzt nach einem klaren Plädoyer für Parteiengagement an. Aber die Shell-Studie zeigt ja auch, dass Jugendliche heutzutage sich immer weniger in Parteien engagieren wollen. Wie müssen denn die Grünen sich verändern oder erneuern, um ihre jungen WählerInnen wieder zu gewinnen?
Ich glaube, da stecken total viele verschiedene Sachen drin. Einer ist natürlich, Jugendliche engagieren sich weniger in Parteien. Das ist aber auf eine Art und Weise auch schon immer so. In Soziologie der Politikwissenschaften nennen wir das ja Lebenszykluserklärung. Das heißt, da muss man manchmal ein bisschen diese Generationenerklärung auch ein ganz bisschen mit Vorsicht genießen aus meiner Sicht und auch mal ein bisschen gucken, wie es sich wirklich gesellschaftlich entwickelt. Und auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass spätere Generationen insgesamt in unseren demokratischen Institutionen weniger verankert sind. Das gilt ja nicht nur für Parteien, sondern auch für Gewerkschaften, Kirchen, Verbände, andere Organisationen. Genau, das alles vorweg gesagt, glaube ich schon, dass Parteien sich erneuern müssen. Ich glaube auch, dass es einfach verschiedene Demokratietraditionen zwischen Ost- und Westdeutschland gibt und die in Ostdeutschland zumindest im Ideal nach sehr stärker auf Direktdemokratie ausgerichtet ist. Sich jetzt völlig von Parteien abzuwenden, aber glaube ich, ist kein schlauer Weg, weil am Ende werden einfach Gesetze und Realpolitik in Deutschland durch Parteien umgesetzt. Man muss deswegen auch einfach diesen Weg gehen, wenn man reale Veränderungen erzielen möchte. Genau, dass das nie alle machen, ist auch klar. Und dass sozusagen Bewegungspolitik drumherum, die ja viel stärker auch das diskursive Feld prägt, dafür, worin Parteienpolitik stattfinden kann und was darin möglich ist, ist auch klar. Also es ist beides super wichtig und Leute werden und müssen auch nach wie vor in Parteien gehen.
Wir haben ja im November die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen Partei. Es sollen zwei neue Menschen in den Vorstand gewählt werden. Felix Banaschak und Franziska Brandner. Sind die beiden der richtige Neustart oder geben sie den richtigen Impuls?
Ja, in den letzten Wochen wurde ja viel jetzt über den Neustart der Grünen gesprochen, über die neuen Gesichter, die die Partei braucht. Und da möchte ich nochmal ganz stark machen, dass was die Grünen brauchen, eben eine strategische Neuausrichtung ist. Und wenn wir jetzt auf die Personen schauen, die dort jetzt auf dem Parteitag gewählt werden sollen, dann überwiegen eigentlich inhaltlich eher die Kontinuitäten. Sowohl Felix Banaschak, der eher aus dem linken Parteiflügel kommt, als auch Franziska Brandner sind beide Wirtschaftspolitiker. Beide kommen auch aus Landesverbänden, die schwarz-grüne Koalitionen an der Regierung haben. Franziska Brandner aus Baden-Württemberg und Felix Banaschak aus NRW. Das heißt, auch da sieht man letztendlich so eine Art Anknüpfen oder vielleicht Renaissance von so einem Habeck'schen Koalitionsideal. Und als Wirtschaftspolitiker in der Ampel stehen eben auch beide, Banaschak sowie Brandner, Habeck und dem Wirtschaftsministerium sehr nah. Das heißt, was wir eigentlich erkennen können, ist, dass die Grünen noch stärker zugeschnitten werden auf diesen Habeck-Kurs. Darin liegt für mich jetzt erstmal ganz grundsätzlich noch gar kein riesiges Problem. Habeck hat ja die Grünen schon einmal sehr erfolgreich gemacht. Nur hat sich mittlerweile die Gesellschaft so weiterentwickelt, dass man nicht mit den gleichen Politikrezepten jetzt an diese alten Erfolge anknüpfen kann, sondern man muss sich besinnen darauf, wofür die Grünen stehen. Man muss nach außen verkaufen können, was die urgrünen Themen sind, für die man auch bereit ist zu kämpfen. Man muss Konflikte eingehen, sei es mit der FDP in der Ampelregierung, wenn sie sich mal wieder querstellt, sobald ihr irgendwas nicht in den Kram passt, als auch gegenüber der Merz-Union, wo man einfach klare Kante zeigen muss und nicht immer erst große Versprechungen machen, dann einknicken und dann am Ende den Kompromiss als staatspolitische Verantwortung auch noch abfeiern. Und deswegen würde ich jetzt praktisch diese Neuorientierung vor allem daran festmachen wollen, ob es gelingt, diese strategische Herausforderung zu erkennen und dann eben auch diese Umorientierung anzugehen oder ob man versucht, einfach nochmal das Gleiche zu machen wie 2019.
Genau, und ich habe dazu noch eine ganz kleine Ergänzung, dass mit dieser Ausrichtung auf Wirtschaftspolitik tatsächlich eine große Leerstelle in diesem neuen Bundesvorstand bleibt. Und die ist ganz genau in dem Bereich, der eigentlich gerade als Neuausrichtung versprochen wird, nämlich der Klimapolitik.
Vielen Dank, Inken Beermann. Und vielen Dank, Valentin Isen. Toll, dass ihr gekommen seid. Ich bin auch schon gespannt auf euren Podcast. Hört da auch mal rein und mal gucken, wie es weitergeht mit den Grünen.
Ja, danke dir fürs Gespräch. Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Zu den Schocks der jüngsten Wahlen in Ostdeutschland gehört auch diese Erkenntnis. Unglaublich viele junge Menschen haben ausgerechnet die erwiesen rechtsextreme AfD gewählt. Die AfD ist nach aktuellen Umfragen bei den 14- bis 29-Jährigen die beliebteste Partei. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Wie die AfD mit Hilfe der sozialen Medien junge Wähler und Wählerinnen für sich gewinnen konnte, darüber haben die beiden Politik- und Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak und Özgür Özvatan von der Humboldt-Uni in Berlin im Novemberheft geschrieben. Ob das eine Strategie ist, von der die anderen Parteien sich etwas abgucken können, darüber spreche ich jetzt mit Özgür Özvatan, einem der beiden Autoren. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen im Blätter-Podcast.
Vielen Dank.
Ja, wenn es um die Beliebtheit der AfD bei jungen Leuten geht, dann fällt immer dieses Stichwort TikTok. Eine Social-Media-Plattform, die 40% der 14- bis 29-Jährigen regelmäßig nutzen. Wie hat die AfD es geschafft, trotz ihrer gestrigen und menschenverachtenden Programmatik, in relativ kurzer Zeit gerade diese Zielgruppe für sich zu gewinnen?
Also einerseits müssen wir natürlich sagen, dass da eine Kompetenz der Partei, der rechtsextremen AfD, vorliegt. Aber vor allen Dingen müssen wir auf die Inkompetenz der demokratischen Parteien schauen. Das ist eben genau diese Balance, nicht immer nur darauf zu schauen, was die anderen gut machen. Das ist total wichtig. Und da müssen wir DemokratInnen uns die Strategien abschauen, vor allen Dingen diejenigen, die parteipolitisch organisiert sind. Aber wir müssen auf die demokratischen Parteien schauen und auf deren Ressourceneinsatz, auf deren mangelnde Professionalisierung schauen. Und auch am Ende des Tages darauf schauen, wie ernst sie bestimmte Wählerschaften nehmen oder eben das verpasst haben, genau das zu tun, sie ernst zu nehmen.
Aber das sind jetzt wirklich auch zwei Dinge. Das eine ist das Format, also welche Medien nutze ich? Und das andere ist tatsächlich die Frage, nehmen die Parteien die jungen Menschen eigentlich ernst? Erkennen sie sie überhaupt in ihrer Lebensrealität? Haben die anderen Parteien es wirklich versäumt, diese Zielgruppe anzusprechen? Kennen sie sie überhaupt?
Ja, das ist ja immer die große Herausforderung, dass die älteren Menschen nicht so richtig verstehen, was die jüngeren Menschen möchten und wohin sie möchten. Oftmals gibt es dann Verzerrungen. Das wird auch unter dem Label Adultismus gelesen, dass Erwachsene meinen, das besser zu verstehen, was die Jungen umtreibt, als die Jungen selbst. Und die Frage ist, nehmen Sie sie ernst und gehen Sie in die Räume, wo sie stattfinden. Der erste Vorwurf ist ja meistens, dass die Jugend apolitisch ist. Nun können wir sagen, naja, sie können gar nicht so apolitisch sein, weil sie haben an Wahlen teilgenommen und an vielen Orten organisieren sie auch Demonstrationen. Das heißt, so apolitisch sind sie eigentlich
das
nicht.
Das hat jetzt die Shell-Studie auch nochmal belegt, dass genau. Sie ja viel politisch interessierter sind, als man vielleicht annehmen würde.
Genau, das ist wieder diese adultistische Struktur, dass wir glauben, sie wären gar nicht so politisch, aber sie sind es eigentlich. Und die andere Frage ist, wenn wir jetzt wissen, dass sie politisch sind oder dass sie politisiert sind, wo kriegen sie ihre Angebote? Und natürlich findet das in der analogen Welt statt. Also demokratische Parteien organisieren Wahlkampfstände in der Innenstadt, egal wo. Für die digitale Welt können wir das eben nicht sagen. Es gibt sehr wenige PolitikerInnen, MandatsträgerInnen oder Kandidierende, die das so schaffen, die eben zielgruppenspezifisch, idealerweise sogar community-spezifisch in die Räume hineingehen und in diesen Räumen stattfinden. Wer stattfindet, das ist die AfD. Und das liegt vor allen Dingen am großen Ressourceneinsatz.
Die AfD hat ja ohnehin nicht so ein großes Interesse an den herkömmlichen Medien, an Zeitungen, an öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wirkt so, als ob sie aus der Not eine Tugend gemacht hätten. Was ist da genau die Strategie?
Sie haben die Versprechen der digitalen Welt sehr früh erkannt. Das heißt, sie sind sehr früh schon auf YouTube unterwegs gewesen. Warum? Weil es eben diese Formel gibt. Es gibt ein geringes Sicherheitsrisiko, weil Anonymität bzw. Pseudonymisierung. Das ist das Erfolgsversprechen. Das heißt, ich kann mit Pseudonymen unterwegs sein und eben extreme Inhalte verbreiten und kann die idealerweise auch noch so verpacken, dass sie bürgerlich, demokratisch daherkommen, aber eben im Kern extremistisch sind. Und das ist vielleicht sogar ein historischer Wettbewerbsvorteil. Ja, sie haben sich sehr früh damit beschäftigen müssen, vielleicht aus ihrer Marginalisierung heraus, die ja auch gut ist, dass sie marginalisiert sind in einem demokratischen System. Aber aus dieser Marginalisierung heraus haben sie sich in diesem Feld früher professionalisiert. Und sie haben dann eben immer den nächsten Schritt geschafft. Von YouTube zu den Social-Media-Plattformen wie Facebook, dann Instagram. Und jetzt ist eben TikTok das Neueste. TikTok ist ja eigentlich nur ein Proxy für videobasierte Social-Media-Plattformen. Alle anderen waren noch textbasiert oder bildbasiert, und was TikTok eben einzigartig gemacht hat, was ein Alleinstellungsmerkmal war, dass es videobasiert ist, und alle anderen bewegen sich jetzt auch in diese Richtung, videobasiert zu werden und den Empfehlungsalgorithmus idealerweise zu kopieren, den TikTok hat, weil der eben sehr schnell gewisse Dinge erkennt. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben sehr, sehr schnelle, treffsichere Empfehlungsalgorithmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine extremistische, rechtsextreme Partei, die aus ihrer historischen Genese heraus schon eine gewisse Expertise und Professionalisierung mitbringt und auch deswegen weiß, dass der Ressourceneinsatz sich lohnen kann. Und genau das, diese Gemengelage trifft aufeinander und wird zu einem hochexplosiven Gemisch für demokratische Systeme, und darunter leiden wir aktuell.
Was eben auch da sehr besonders ist bei TikTok, ist ja das Emotionale. Wir sprechen ja hier über Bilder. Also es gibt natürlich auch Text, aber die Videos sind ja irgendwie 1,5 Minuten lang. Da kann man doch eigentlich kaum Inhalt transportieren und schon gar nicht sachliche Debatten führen.
Ja, das ist immer die große Frage. Also der erste Reflex, den ich gerade aus demokratischen parteipolitischen Kreisen erhalte, gerade von Abgeordneten, ist immer, naja, aber wir können ja nicht dieses Niveau unterschreiten. Also wir können ja sozusagen nicht auf dieses Niveau herab, das dort vermittelt wird. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Maße richtig. Allerdings ist es kein Freifahrtschein, nicht stattzufinden in einem Raum, der höchst politisch ist. Und die Frage nach Emotionen ist natürlich auch sehr zentral. Ich möchte behaupten, dass Politik, gerade Politikkommunikation, nie frei von Emotionen war. Wenn wir uns an die großen Gesten innerhalb der Bundesrepublik zum Beispiel erinnern, dann waren das oftmals höchst emotionale Situationen und auch höchst emotionale Kommunikationen. Der ganze Ruhm um Helmut Schmidt entsteht über sehr emotionale Kommunikation in einer sehr speziellen Situation in Hamburg, die er meistert und dadurch eben dann die ersten Schritte für eine große politische Karriere schmiedet oder das Fundament dafür legt. Das ist höchst emotional. Deswegen möchte ich meinen, dass Emotionalität und Rationalität in der politischen Kommunikation immer zusammengehen. Die Frage ist natürlich, wo, wie und wann. Ich würde sagen, in den Ausschüssen findet sehr viel rationalisierte Kommunikation statt. Aber wenn wir in die öffentliche Kommunikation gehen, gerade in die zielgruppenspezifische Kommunikation, dann geht es natürlich auch darum, die Emotionen aufzufangen, sie zu absorbieren und dann eben auch gezähmt in die Ausschüsse zu tragen, aber eben in der Kommunikation mit den BürgerInnen auch Emotionen zuzulassen. Und es ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist alles gar nicht so neu für Mandatsträger. Deswegen habe ich Schwierigkeiten zu verstehen, warum es als Neuland dargestellt wird, wenn sie genau das in die digitale Welt transferieren.
Vielleicht geht es auch eher darum, dass man diese extreme Betonung der Emotionalität hat, wie bei TikTok. Aber die Politiker haben ja schon auch ein bisschen darauf reagiert. Bundeskanzler Scholz ist ja auch seit, ich glaube, April, also seit einem halben Jahr auf TikTok. Und diese Videos vom Anfang, wo er gezeigt wird mit seiner Aktentasche und die dann auspackt und sagt, hier habe ich eine Brille, hier habe ich meine Akten, die ging ja auch viral. Die Frage ist eben für mich jetzt nur, abonnieren die Leute nicht möglicherweise diesen Kanal, weil sie sich über ihn lustig machen wollen, weil er eben so ganz und gar nicht jugendlich und zielgruppenspezifisch daherkommt? Oder ist da doch eine Chance auch da drin?
Ja, also der Fall Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist sehr speziell. Und da wurde viel falsch gemacht. Viel falsch gemacht heißt in diesem Fall, es gibt einen großen Olaf-Scholz-Trend auf TikTok, der schon existierte, bevor Olaf Scholz auf TikTok war. Also es gibt so sehr viele Memes, Kurzvideos, wo in verschiedene Menschen das Gesicht von Olaf Scholz hineingeschnitten wird. Und das soll dann eben lustig sein. Und für ganz viele Menschen, für bestimmte Zielgruppen ist das auch witzig. Das heißt, da steckt ein Riesenpotenzial für das Gesicht Olaf Scholz auf dieser Plattform. Aber zielgruppenspezifisch kommunizieren, community-spezifisch kommunizieren, PolitfluencerInnen oder InfluencerInnen einbeziehen. Das sind ganz wichtige Merkmale, aber das muss eben alles professionell vorbereitet werden. Und das ist genau das, was die demokratischen Parteien, in dem Fall den Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Team und die rechtsextreme AfD unterscheidet. Sie kennen die Plattform viel besser und produzieren die Inhalte viel passgenauer und treffsicherer für diese Plattform als die anderen. Und das ist eben ein extrem hoher aktuell Wettbewerbsnachteil. Also da besteht sowas wie ein Marktmonopol gerade, weil die einen das extrem professionell machen und die anderen meinen, sie können das einfach nebenher machen. Das funktioniert nebenher nicht.
Aber dann kommen wir auch wieder auf das Inhaltliche zurück, nämlich auf die Frage, wie können Parteien eigentlich näher an ihre Zielgruppe ran? Wie können sie eigentlich auch die Sorgen der Leute vielleicht eher hören?
Es geht nicht darum, vor der Kamera zu tanzen. Also Politfluencer und Influencerinnen, die sollen den Bundeskanzler inhaltlich stellen dürfen. Und es ist möglich, ein Kurzvideo zu produzieren, wo diese Menschen dem Bundeskanzler inhaltliche Fragen stellen. Und dabei muss man eben wissen, was bewegt sie. Wenn wir uns die Landtagswahlen anschauen, dann wissen wir, dass das Migrationsthema nicht immer das dominante Thema war, auch wenn es in der öffentlichen Debatte das dominante Thema ist. Es gab ganz viele Themen, die Menschen immer noch interessieren, nämlich die soziale Lage, Wohnungsbau, die teuren Mieten, das sind Dinge, die auch junge Menschen beschäftigen, gerade junge Menschen, die in der Ausbildung sind, anfangen zu studieren, große Sorgen. Mhm. Auch eine materielle, also finanzielle Unsicherheit. Es geht um die ökonomische Situation der Menschen. Und zu diesen Fragen können InfluencerInnen den Bundeskanzler treffen und inhaltliche Fragen stellen, anstatt ein Kartoffelranking zu machen. Und das geht auch immer wieder, also da geht es darum, die Leute einfach ernst zu nehmen mit ihren Inhalten.
Die AfD hat es ja über TikTok sogar geschafft, migrantische Milieus anzusprechen, was ja total erstaunlich ist. Wie ist das überhaupt möglich?
Das ist durch den Empfehlungsalgorithmus. Es ist eine technische Möglichkeit, dass Dinge kommuniziert werden können, die für bestimmte Menschen gedacht sind und bei den anderen nicht ankommen. Und gerade bei für Erstwählende ist das ja sehr zentral, weil die sich zum ersten Mal beschäftigen müssen mit wen wähle ich eigentlich, auch wenn sie vorher schon politisiert sind. Und wenn dann eben für ihre Zielgruppe Inhalte produziert werden, von einer politischen Partei, dann denken sie, diese politische Partei steht dafür.
Was heißt das im Falle jetzt der AfD? Was ist da so interessant dann für migrantische Menschen?
Also für migrantische Menschen aus der zweiten, dritten, vierten Generation können zum Beispiel Inhalte produziert werden, die die neuen Migrantinnen schlecht machen.
Also so eine Konkurrenz, von wegen wir
genau.
haben es auch
ein Generationenkonflikt. Meine Eltern mussten hart arbeiten und jetzt kommen die Neuen und die kriegen direkt Bürgergeld. Was ja überhaupt nicht stimmt. Aber es ist nicht relevant, gerade auf diesen Plattformen ist es leider noch nicht relevant, ob die Information stimmt oder nicht. Und das kann dann eben produziert werden für Russlanddeutsche. Für die produziert die AfD sehr viel, auch sehr zielgruppenspezifisch. Und sie haben natürlich so ein paar Figuren, die auch Authentizität verbreiten, nämlich Eugen Schmidt, der Bundestagsabgeordnete, der selbst Russlanddeutscher ist. Maximilian Krah macht das für die Türkeistämmigen in Deutschland, der dann eben den Präsidenten Erdogan verteidigt und dann auch nochmal sagt, wie schön dieses Land war, bevor die Menschen aus dem arabischen Raum nach Deutschland gekommen sind. Das sind alles Stereotype, mit denen er hantiert, um ein Gefühl dafür zu erzeugen, eure Migration, die Migration eurer Eltern oder Großeltern, die war super für dieses Land. Wir sind dankbar dafür. Aber jetzt sind diese ganzen Menschen aus dem arabischen Raum da und die sind ein Problem nicht nur für uns, sondern auch für euch, weil euer Bild wird auch dadurch verschlechtert, dass diese Menschen da sind. Das heißt, er schürt da eine Konkurrenz, die eigentlich so gar nicht da ist, damit dann eben diese Menschen und auch ihre Kinder und Enkelkinder eben gegen eine bestimmte Form von Migration nach Deutschland sind.
Zum Schluss noch ganz kurz die Frage, TikTok, die Plattform, ist ja ein chinesisches Unternehmen, das eine etwas andere Auffassung von Datenschutz hat. In den USA droht sogar ein Verbot der Plattform. Ist es dann nicht etwas problematisch, dass demokratische Parteien hierzulande die Plattform nutzen?
Zunächst einmal ist es eine Frage der Ebenen, also die außenpolitische Ebene von der innenpolitischen zu trennen. Außenpolitisch ist es unglaublich wichtig, da bessere Sicherheitsstrukturen zu schaffen, zu schauen, wie welche Plattform mit Daten umgeht, all diesen erforderlichen politischen Druck diplomatisch auch zu erzeugen. Das ist extrem wichtig. Innenpolitisch haben wir die Situation vorliegen, dass wegen dieser Plattform ganz viele Menschen rechtsextreme Parteien wählen. Deswegen ist meine Präferenz, das Innenpolitische tatsächlich höher zu heben aktuell, weil wir haben nur noch nicht mehr so viele Monate zur nächsten Bundestagswahl. Die Effekte haben wir in diesem Jahr, spätestens in diesem Jahr mit den Landtagswahlen erkannt. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich auf dieser Plattform professionell für demokratische Botschaften werben, egal welche parteipolitische Färbung sie haben, es müssen eben demokratische Werte sein. Wir sollten uns auch mit der anderen Frage beschäftigen, unbedingt, aber Stand jetzt ist die Gefahr für die liberale, plurale, repräsentative Demokratie so hoch, dass wir da auch eigentlich eine Priorisierung vornehmen sollten, wenn es darum geht, unsere wehrhafte Demokratie zu schützen.
Herzlichen Dank, Özgür Özvatan. Du hast auch einen Podcast.
Also ich bin Co-Host von zwei Podcasts, Berlin Ostmigrantisch mit Daniel Kubiak und Fußballdeutschland Postmigrantisch mit Younes Kamil. Und ein Podcast im Auftrag des Familienministeriums kommt bald.
Und herzlichen Dank, dass du bei uns im Blätter-Podcast warst.
Ich danke für die Einladung.
Das war's auch schon wieder. Das war der Podcast zum Novemberheft. Tessa und Steffen sind wieder da. Wisst ihr denn schon oder könnt ihr schon sagen, was ihr im Dezemberheft alles so plant?
Ja, wir werden natürlich die Auswirkungen der US-Wahl beleuchten, vor allen Dingen auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Denn unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, wird natürlich eine Folge sein, dass Europa sich im Ukraine-Krieg stärker engagieren muss. Und sollte Trump tatsächlich gewinnen, was wir alle nicht hoffen, dann könnte die Lage in der Ukraine schnell dramatisch werden. Und das werden wir in mehreren Texten beleuchten.
Und dann haben wir noch einen Text und gucken auf eine Region, die wir nicht so oft im Heft haben. Da schauen wir nämlich auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in der Arktis. Und außerdem werden wir noch was über die Pflegefinanzierung im Heft haben. Auch ein wichtiges Thema, was vielleicht manchmal ein bisschen untergeht.
Danke für den Ausblick. Das wird wieder sicher ein sehr spannendes Heft. Danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Mitmachen, Tessa. Danke fürs Mitmachen, Steffen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns und sehen wir uns in einem Monat wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Bis dann.